Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg beendet seine Negativserie und gewinnt das erste Mal seit Mitte Februar wieder ein Bundesligaspiel und das mit 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Der 1. FC Nürnberg ist der große Gewinner dieses 29. Spieltags im Rennen um den Aufstieg. Mein Name ist Felix und wie immer habe ich an meiner Seite zwei Gäste, die im Gegensatz zu mir dieses Spiel gesehen haben und es deswegen auch wirklich kompetent einschätzen können. Ich freue mich, dass Jakob und Markus hier sind. Hallo.
Hallo.
Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, immer gerne. Wenn ich die Spiele schon nicht schaue, muss es jemand anders machen. Es wird in den nächsten Wochen nicht so viel besser, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Lasst uns über das Spiel sprechen, lasst uns über die kuriose Situation dann auch sprechen, die uns der Spielplan beschert hat. In den verbleibenden 5 Bundesligaspieltagen spielen die ersten 4 allesamt noch gegeneinander. Es ist gefühlt noch nichts in trockenen Tüchern, nicht nur gefühlt, es ist nichts in trockenen Tüchern, das können wir definitiv festhalten. Und dann wollen wir natürlich abschließend hier auch noch auf das anstehende Spiel gegen Ingolstadt blicken, aber anfangen wollen wir logischerweise mit der Startaufstellung gegen Heidenheim. Markus, es war endlich soweit, möchte man sagen. Mikael Ishak stand wieder in der Startelf. Alle haben es seit Wochen herbeigesehnt. Er war Teil dieser Elf, genauso wie Eduard Löwen und wie Lukas Mühl. Mühl hatte sich ja angekündigt, da Everton gelb gesperrt fehlte, dass Sally und Palacios rausrotierten. Ja, bei Sally wahrscheinlich eher zu erwarten als bei Palacios. Und große Überraschung auf der Bank, muss man sagen, denn da war der quasi Ersatzstürmer für Mikael Ishak, da war André Srelak auf einmal überhaupt nicht mehr zu finden, dafür André Petrak.
Ja, hat mich also auch ein bisschen gewundert. Also ich muss zum einen sagen, dass ich sehr, sehr überrascht war, dass Mikael Ishak schon gleich in der Startaufstellung stand. Im Kader habe ich ihn wirklich erwartet. Aber war natürlich ein cooler Move, ihn dann gleich von Beginn an zu bringen. Was mich ein bisschen überrascht hatte, war, dass Stefaniak gespielt hat. Er war ja die letzten Spiele jetzt auch nicht so toll. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Michael Kölner Sally wiederbringt, an dem er eigentlich schon die ganze Saison über ein bisschen Nann gefressen hat. Und ja, Lukas Mühl war für mich die logische Entscheidung, wenn Everton fehlt. Lukas Mühl hat ja auch vor einiger Zeit die 2 Länderspiele mit der U20-Nationalmannschaft gemacht. Als Kapitän hat er auch sehr, sehr gute Spiele gemacht und von daher war das für mich die logische Entscheidung.
Ja, Jakob, Michael Kölner hatte ja auf der Pressekonferenz schon angekündigt, dass Mühl der Innenverteidiger Nummer 3 und damit der logische Ersatz für Everton ist. Die Frage war dann eben nur Dreier- oder Viererkette. Im 4-1-4-1 hat er letzten Endes dann spielen lassen. Wie überraschend kamen die Wechsel für dich? Wie überraschend kam der Startelf-Einsatz von Ishak für dich?
Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich habe Ishak von Anfang an erwartet, weil ich in ihm einen Spieler sehe, also mal abgesehen davon, dass ich ihn für unseren stärksten Offensivspieler halte, der von Anfang an einfach mehr bringt. Und wir haben den Push gebraucht. Die letzten Spiele waren nicht besonders toll. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn er vielleicht 60 Minuten durchhält, ich glaube, das war der Plan, dass er dann eben auch 60 Minuten spielen sollte. Gerade auch die Ausbotung von Srelak hat dann auch wieder stark darauf hingewiesen, weil da, also aus meiner Sicht, da muss was passiert sein unter der Woche. Vielleicht hat er ganz furchtbar trainiert, weil wir brauchen trotzdem, Ishak wieder einigermaßen fit ist, einen körperlich starken Stürmer und der ist uns dann eben auch abgegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kölner sich leicht gemacht hat. Also kann man jetzt als Fan nicht so gut nachvollziehen, warum der gar nicht im Kader war. Dass Petrak wieder dabei war, ja, da war ich mir dann auch schon sicher, dass er wieder eingewechselt werden wird, weil das ist ja typisch für unseren Coach, dass er gern Spieler mal wieder, die wochenlang keine Rolle spielen, dann wieder einsetzt. Ich war ein bisschen überrascht, dass Erras von Anfang an spielt, der hat mir überhaupt nicht gefallen gegen Dresden. Und da hatte ich eher Löwen auf der 6 erwartet. Ansonsten aber auch das Spielsystem, wie sie gespielt haben, fand ich nachvollziehbar. Eine kleine Anekdote noch, mich hat der Satz von Kölner im Interview bei Sky überrascht, dass der Ishak von der Spielstruktur her nicht vermisst wurde, sondern eben nur, weil er so ein toller Stürmer ist. Das sehe ich komplett anders. Also ich finde, mit Ishak, also ihr habt die Spiele ja auch gesehen, wo er noch gespielt hat und wo er jetzt nicht gespielt hat, schaut die Spielstruktur schon ganz anders aus. Also das finde ich eine sehr kuriose Aussage von unserem Trainer.
Ja, dem möchte ich beipflichten. Also er ist natürlich guter Stürmer, ein herausragender Stürmer für die zweite Liga, aber solche Spieler machen automatisch was mit deiner Spielstruktur. Also ist zumindest meine Überzeugung. Ich kann übrigens auch eher Jakobs Einschätzung nachvollziehen, dass man Ishak von Anfang an bringt, auch wenn es dann eben nur für 45 Minuten langt, einfach um der Mannschaft ein Signal auch zu geben, um da irgendwie im Kopf vielleicht was auszulösen. Lasst uns ins Spiel reingehen und jetzt ist eure Expertise gefragt. Der 1. FC Nürnberg fand gut in die ersten Minuten nach allem, was man las. Allerdings war da noch nicht so viel Zwingendes dabei, Jakob.
Ja, aber man hat gleich von Anfang an wieder eine Präsenz gesehen in den Zweikämpfen. Das hat mir gut gefallen. Was mich überrascht hat gegen Dresden, ist, dass man das abgewandt wurde von dem System gegen Darmstadt, dass die Außenspieler mehr nach innen gehen und die Außenverteidiger das Offensivspiel über die Außenbahn besser machen. Deshalb mit Stefaniak und Löwen jetzt wieder so gespielt worden. Und das gefällt mir besser, weil wir haben momentan ohne Kerk und mit formschwachen Sally und Stefaniak keine guten Außenspieler. Und da gefällt mir das besser, wenn sie in der Mitte, mehr in die Mitte ziehen. Und wir hatten ja dann auch eine Halbchance durch Mühl gleich am Anfang. Die war größer, als sie den Anschein gemacht hat. Im Gegenzug hat er dann direkt mal weggerutscht und da ist Eras schon mal einen langen Ball unterlaufen davor. Aber insgesamt war das ein Auftakt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, auf jeden Fall.
Wie ging es dir, Markus, im Stadion auch ein gutes Gefühl gehabt in diesen ersten 15, 20 Minuten?
Ja, auf alle Fälle. Ich fand, dass sie ganz gut ins Spiel gekommen sind. Sie haben auch die Heidenheimer im Aufbau sehr, sehr früh gestört. Ein bisschen Pressing mal wieder gemacht. Das habe ich eigentlich die letzte Zeit ein bisschen vermisst gehabt. Und haben die Heidenheimer eben dadurch auch gar nicht großartig zum Spielaufbau kommen lassen, sondern konnten dann selber ein bisschen dominanter werden. Und hat mir schon recht gut gefallen. Also es war auch irgendwie eine ganz andere Körpersprache als in den letzten Spielen.
Es war ja dann wohl so, dass Nürnberg wohl fast an die 70% Ballbesitz hatte. Das wiederum erinnert dann zumindest mich so ein bisschen auch an Phasen, die wir ohne Ishak hatten. Dass man zwar den Ball hat, aber dass dann eben vielleicht der letzte Wille, vielleicht auch das letzte bisschen Mut fehlt, mal mit Tempo hinten reinzugehen. Ist das was ihr so unterschreiben könntet?
Ja, also ich würde die 17. Minute stellvertretend nehmen. Da hat man nämlich eine richtig, richtig gute Chance. Über Stefaniak, der Thiel ins Gesicht schießt und dann, obwohl der auf dem Boden lag, trotzdem flankt. Und da kam Ishak frei zum Kopfball aus 5-6 Metern und hat ihn ein bisschen drüber gespielt. Aber ich fand schon, dass wir zielstrebig waren. Wir hatten viel Ballbesitz, das stimmt. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass es so deutlich war, weil Heidenheim hat, man hat schon gesehen, die waren am Platz, die haben sich jetzt nicht nur hinten reingestellt. Aber wir haben schon versucht, dazu zu spitzen. Also mir hat das eigentlich, also ich fand nicht, dass wir so zahnlos gespielt haben, wie oft in den letzten Spielen.
Ja, Markus, wie hast du es gesehen? Deutlich zielstrebiger, aber vielleicht dann einfach nicht mit der nötigen Präzision. So würde ich jetzt Jakobs Worte deuten.
Ja, zum einen hat die Präzision noch ein bisschen gefehlt. Man muss aber auch sagen, dass die Heidenheimer in der Phase auch eigentlich richtig gut gemacht haben. Die haben erahnt, wo wir die Bälle hinspielen, haben das gut antizipiert. Und haben uns da eigentlich gar nicht so wirklich sehr gefährlich werden lassen. Das hat sich dann bei den Heidenheimern in der Folgezeit dann ein kleines bisschen geändert. Aber da auf die verrückten paar Minuten werden wir jetzt mit Sicherheit gleich zu sprechen kommen.
Ja, es waren sehr verrückte Minuten, die dann folgen sollten. Die kann man im Prinzip in der Zusammenfassung ja fast ungeschnitten laufen lassen. Es ging los mit Abschlag Kevin Müller, also mit Abschlag des Heidenheimer Torwarts. Und der, wird von Patrick Erras so ein bisschen untersprungen. Dann kommt der Ball zu Verhoek und der sollte wohl schon ausgewechselt werden, nimmt sich dann aber noch mal ein Herz und hält einfach drauf. Der Ball wird lang und länger, hoch und höher, fällt dann wieder runter, genau in den Winkel. Bredlo streckt sich, steht allerdings so, dass er sich völlig vergebens streckt, Jakob. Und dann auf einmal steht es 1-0 für Heidenheim.
Das war natürlich furchtbar. Ich würde aber noch eine Minute vorher einhaken.
Ja, sehr gerne. Weil
da gab es eine ganz schöne Chance von Möwald, auch wieder Stefaniak, der wirklich wach war in der ersten Halbzeit. Der hat aus dem Halbfeld geflankt und Möwald hat es aus 16 Metern zu dem Ball von hinten kommen versucht, Volley zu nehmen. Das hat dann zu diesem Abschluss geführt. Aber da hatte ich echt ein gutes Gefühl. Und dann kommt, also man hat es ja mitbekommen, dass Verhoek sich am Oberschenkel gezerrt hat. Und dann kommt diese Situation, wo Erras zum zweiten Mal gegen Null den Kopfballduell verliert. Wer springt nicht richtig und keiner greift Verhoek an. Jetzt habe ich eine Frage an Markus. Also für mich in der Wiederholung schaut es nicht aus nach 40 Metern, wie es so in vielen Zusammenfassung zu lesen war, sondern eher nach 25. Das würde den Bredlo etwas entlasten aus meiner Sicht, weil aus meiner Sicht ist ein Torwartfehler, wenn jemand aus der Distanz schießt und der Ball ist drin, aber er trifft ihn wirklich perfekt und es war nicht so weit weg vom Tor und der Ball war wirklich unglücklich für Bredlo.
Ja, er war schon unglücklich, aber es war. Also gut, ich kann es schwer einschätzen. Ne? Ich bin Block 5, das heißt direkt in der Nordkurve. Okay. Sehe das Feld halt direkt vor mir. Aber gefühlt war das für mich schon auch Minimum 30 Meter, wo er da abgezogen hat. Und es war auch jetzt nicht irgendwie so, dass der Ball irgendwie eine besondere Schärfe gehabt hat. Es war, der ist halt so ein bisschen getrudelt und ja, unglücklich, ne? Er stand relativ weit vorm Tor, er stand auch extrem zentral, fand ich, und ist dann halt einfach nicht mehr rangekommen. Also ich möchte da jetzt nicht unbedingt nach dieser Szene das Fass aufmachen. Das ist schon ganz anderem passiert. Aber es war halt wirklich extremst unglücklich und er hat dabei auch nicht wirklich glücklich ausgesehen, muss man wirklich sagen.
Das ist sehr interessant, dass du sagst, er stand weit vom Tor. Das hat man bei Sky überhaupt nicht gesehen. Für mich hat es so ausgesehen, als wäre perfekt im Tor gestanden und der Ball war einfach perfekt geschossen.
Ja, also ich kann nur Jakobs Meinung logischerweise ja unterschreiben oder zumindest die Eindrücke teilen. Für mich sieht es aus, als würde Bredlo zum Zeitpunkt des Schusses ungefähr 5-6 Meter vorm Tor stehen. Da sollte er aber vielleicht auch stehen, wenn der Gegenspieler irgendwo 35 Meter vorm Tor steht. Da schießt er aus 30 Metern, der Ball macht eine wirklich hohe Kurve, meiner Meinung nach, und fällt halt auch direkt in den Winkel rein. Also sprich, selbst wenn der da auf der Linie steht, ist nicht garantiert, dass er den unbedingt hat. Also für mich ist das eine Geschichte, da sieht er einfach nur doof aus, weil der Schuss eben aus einer relativ großen Entfernung kommt. Aber für mich ist das auch einfach Kategorie beinahe unhaltbar. Deswegen ist das für mich ehrlich gesagt, und da teile ich viele Einschätzungen, zumindest nach Ansicht der TV-Bilder eben nicht, ist es für mich keinerlei Diskussion, ob das ein riesiger Torwartfehler ist, bin ich ganz ehrlich.
Also Torwartfehler würde ich jetzt so auch nicht direkt sagen. Er sah halt wirklich einfach unglücklich aus und es passt halt irgendwie auch zu den Eindrücken der vergangenen Wochen. Ich sag mal, mit anderem Selbstvertrauen wäre an das Ding wahrscheinlich noch rangekommen. Es ist klar, also wenn der Ball wirklich so 30, 35 Meter vorm Tor ist, da muss er ein Stück vorm Tor stehen. Da darf er nicht auf der Linie kleben, weil sonst kommt er eigentlich noch schlechter an die Ecken ran. Und ja, also wie gesagt, so einen großen Vorwurf möchte ich ihm da eigentlich auch gar nicht machen.
Ich möchte ihn jetzt noch aus einem anderen Grund in Schutz nehmen. Es war ja viel von Zlatan-eskem Tor die Rede. Wenn Zlatan Ibrahimovic geschossen hätte, hätte keiner über Fabian Bredlo gesprochen.
Dann hätte das Tornetz aber auch ein Loch gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Gut, es war dann so, dass durch den Wechsel ein bisschen Zeit verging und dann hatte der erste FC Nürnberg Anstoß, spielte hinten rum. Mühl war es dann, der das Spiel mit einem, ja, scharfen, steilen Pass nach vorne auf Leibold letztlich dann so richtig eröffnete. Der nahte Feig, wenn ich richtig liege, flankte dann hinten... Nee,
der andere Außenverteidiger.
Das war der Wehrmann, glaube ich.
Strauß. Ja, flankte hinten an den zweiten Pfosten. Da war der Goalgetter der letzten Wochen vom Dienst dann zur Stelle, Hanno Behrens, und schoss zum 1:1 ein. Also das war, ja, eine bessere Antwort kannst du nicht geben, oder Markus?
Ja, so schnell haben wir im Stadion eigentlich gar nicht geschaut gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren noch so ein bisschen am Kopfschütteln, ob der Tatsache, dass wir mal wieder 1-0 hinten liegen, dass das Tor ein bisschen dämlich ausgesehen hat. Dann kam noch die Auswechslung, haben wir uns auch noch überlegt. Ne? Das war doch jetzt derjenige, der gerade eben das Tor geschossen hat. Und schwupp, waren wir schon wieder über den linken Flügel durch. Und ja, Behrens ist halt genau da, wo er im Moment stehen muss. Macht das Ding rein. Muss aber auch sagen, dass Ishak da auch das Auge gehabt hat, dass Behrens neben ihm da besser steht. Weil er wäre, glaube ich, genauso gut rangekommen, aber er hat ihn einfach durchgelassen und war auch ganz gut so.
Also er wäre nicht hingekommen, aber du sprichst Ishak an und das macht Ishak einfach aus, der ist da, wo es brennt. Und der Behrmann, der da über den Ball tritt, der hat ja quasi sich auf den Ishak konzentrieren müssen und das ist einfach der Unterschied. Also wenn es in Situationen geht, wo sich zuspitzt, und das hat man in der kompletten ersten Hälfte wieder gesehen, der Ishak ist immer, immer, immer dabei. Und das, du hast das Gegenpressing schon erwähnt, der ist unser Gegenpressing, da laufen dann andere Spieler wie Möwald und auch Stefaniak laufen ganz anders ihre Löcher zu. Wenn ich da auch nochmal sehr positiv erwähnen möchte, ist Lukas Mühl. Ich finde, dass Markreiter in den letzten Wochen wirklich einen Sprung gemacht hat, was das Spielaufbau angeht. Der macht es inzwischen ganz gut. Aber Mühl ist einfach unser bester aufbauender Innenverteidiger. Und der Pass war nicht perfekt. Ich glaube, weiß auch nicht, ob er in den Rücken von Strauß spielen wollte, aber da reagiert Leibold gut. Das ist sehr, sehr schwer aus der Situation zu verteidigen. Und der Behrens am zweiten Pfosten ist spielt halt auch diese Rolle sehr gern, dass er viele Wege geht, dass er versucht, immer da zu sein, wenn es brennt. Und der war in diesem Spiel nicht in den Spielaufbau eingebunden, wie oft in den letzten Wochen. Dann ist er einfach in der gefährlichen Zone. Und das gefällt mir sehr gut. Also da haben wir hinten rausgespielt, das war ein richtig guter Spielzug und es war ein kleiner Abwehrfehler vom Innenverteidiger Behrmann, aber im Endeffekt war das einfach gut gemacht.
Tja, muss ich überhaupt nichts mehr fragen. Jakob hat alles beantwortet, was ich gefragt hätte. Ist da Ishak eben der entscheidende Faktor, dass Behrens überhaupt da am zweiten Pfosten so zur Stelle sein kann? Wir machen gleich weiter hier bei Total Bekloppt und sind dann mit den nächsten turbulenten Sekunden und deren Analyse wieder für euch da.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der H-Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nach 30 Minuten stand es 1:1 zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Heidenheim und es folgten weitere spektakuläre Sekunden. Heidenheim, Jakob, stößt an, nachdem sie den Gegentreffer durch Behrens kassiert hatten und wollen das so ein bisschen, ja, vielleicht geschickt machen, ein bisschen Ruhe reinbringen, aber nicht da ja, nix da, nicht mit Michael Ishak. Der geht sofort drauf, stochert ihn weiter auf Eduard Löwen und der schiebt wirklich Sekunden nach dem Ausgleich zum 2:1 ein.
Das siehst du aus meiner Sicht auch richtig. Normalerweise versuchen Mannschaften immer eine lange Keule zu schlagen nach dem Anstoß, aber ich weiß nicht, ob es der Schock war. Sie wollten, glaube ich, Spiel beruhigen, Spiel nach hinten und da spielt der Schiedsrichter auch aus meiner Sicht eine sehr gute Rolle, weil ich habe keinen Foul von Ishak gesehen. Der Moderator hat sogar einen Foul eher beim Abwehrspieler gesehen, der Ishak runterzieht. Aber das ist wieder das Pressing. Der ist da. Es ist natürlich ein junger Innenverteidiger, Steurer, der wirklich ein schwaches Spiel gemacht hat. Aber Ishak macht es stark und Löwen, ich glaube, da standen wir zu viert vorm Tor. Ich habe mich fast geärgert, dass er geschossen hat, weil ich dachte, auf der rechten Seite Stefaniak war komplett frei. Aber wer trifft, hat recht.
Ja, Stefaniak hebt auch den Arm und gestikuliert, spiel ihn zu mir, aber du sagst ja, wer trifft, hat recht. Und Eduard Löwen hat in den letzten Wochen nicht immer unbedingt geglänzt. In der Situation hat er alles richtig gemacht, Markus.
Ja, definitiv. Aber ich möchte auch nochmal auf Michael Ishak eingehen. Diese Präsenz, die er da ausstrahlt, dass er gleich in den Zweikampf wieder reingeht, sich da auch durchsetzt. Der hat in diesem Spiel, in dieser ersten Halbzeit, für einen Stürmer 78% gewonnene Zweikämpfe gehabt. Das ist schon eine echt enorme Quote und man darf nicht vergessen, ihm fehlt komplett die Spielpraxis. Der hat einige Wochen jetzt gefehlt und gleich in seiner ersten Halbzeit ist er wieder so da wie Phönix aus der Asche. Und ja, der bringt einfach was auf den Platz, was bei uns zwei andere Stürmer, wenn wir die gleichzeitig spielen ließen, einfach nicht auf den Rasen bekommen. Und dieses 2-1 war eigentlich ganz typisch. Das ist auch das, was ich immer sage. So wichtig ist es gar nicht, dass Ishak die Tore selber macht, sondern dass er eben in diese Präsenz hat, Gegenspieler auf sich zieht, Bälle vorne festmachen kann, Bälle weiterleitet. Und das war eigentlich das Paradebeispiel bei diesem 2:1.
Ja, lasse ich doch einfach so stehen. Es war dann so, dass der erste FC Nürnberg mit viel Mut, vielleicht auch mit einem Stein, der ihm da vom Herzen gefallen ist, auf einmal nach vorne spielte, Heidenheim wirklich hinten reingedrückt hat und dann ja letzten Endes in der 38. das Ergebnis noch weiter nach oben schraubte. Aber insgesamt, ohne jetzt da konkrete Situationen zu nennen, das überlasse ich mal wieder euch, war es wohl so, dass Nürnberg tatsächlich noch mehr Chancen hatte und 3-1 zur Halbzeit, Jakob, dann schon fast zu wenig war.
Definitiv. In der 34. war wieder eine starke Ecke, wo Marc Reiter komplett blank auch wirklich einen sauguten Kopfball macht aufs Eck. Und im Gegensatz zu einigen Gegnern in der zweiten Liga besetzen die Heidenheimer die Pfosten, was wirklich, also da hat es lichterloh gebrannt. In der 35. gleich danach hat Löwen Ishak freigespielt, der von der linken Seite auf den Torwart zuläuft und eigentlich richtig versucht, so ein bisschen den Ball über Müller zu heben und trifft ihn an der Hüfte. Also das waren schon zwei Riesenchancen, bevor es dann zum 3-1 kam.
Ja, das 3-1 dann, Markus, wieder mit Beteiligung von Michael Ishak, wieder auch mit Beteiligung von Steurer, der, ihr hattet es schon angesprochen, wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, dann auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Und ja, dann Stefaniak endlich, möchte man sagen, mit dem Premierentor, wobei das ja nicht unbedingt sich angekündigt hat in den vergangenen Wochen.
Nee, ich muss auch sagen, ich war wirklich positiv überrascht von Stefaniak. Er hat zumindest in meinen Augen sein bestes Spiel bislang im Clubtrikot gemacht. Er ist enorm viel gelaufen. Und in der Szene war er eben auch einfach richtig gestanden, als dieser Ball dann von Müller auf ihn zurückkommt. Und er hat dann aber auch wirklich schnell geschaltet und das Klügste gemacht, was er machen konnte. Nämlich mit dem Kopf über den Keeper gehoben und ja, das Ding wird dann immer länger, landet im Netz und ja, allgemeine Ekstase dann im Stadion. Und auch wieder eben Michael Ishak mit seiner Präsenz, der eigentlich diese ganze Szene überhaupt erst ermöglicht hatte.
Ja, Jakob, wie hast du das Tor gesehen? Auch hier Michael Ishak wieder, ja, gedankenschnell spritzt eben in diesen Rückpass von Steurer auf Müller und macht so die Situation erst heiß.
Sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob eine Rolle gespielt hat, dass es der Pass von Valentini, der lange Ball, war eine direkte, also der hat ihn direkt lang gespielt. Da war jetzt auch wenig Zeit, dass man sich darauf einstellen kann, dass ein langer Ball kommt. Ich weiß nicht, ob die Überraschung bei Steurer eine Rolle gespielt hat, aber ja, sowas darf nicht passieren und ist einfach sehr, sehr ärgerlich für den Gegner. Trotzdem muss man da auch erstmal hingehen und ich stimme Markus zu, ist also auch aus meiner Sicht klar das mit Abstand beste Spiel von Stefaniak oder eigentlich auch das erste Spiel von Stefaniak, wo ich gesehen habe, dass das ein interessanter Spieler für eine gute Zweitligamannschaft sein könnte. Vielleicht kann er darauf aufbauen. Also wir reden so oft vom Bock umstoßen. Ja, vielleicht hat er das jetzt auch getan.
Ja, vielleicht nicht nur der Club, sondern auch Marvin Stefaniak soll uns, denke ich, allen recht sein, wenn es so wäre. Es gab dann auf jeden Fall noch eine ganz große Chance und die hat Michael Ishak dann nach dem Spiel auch nochmal thematisiert, denn die hat ihn geärgert in der Nachspielzeit. Da spielt ihn, ich glaube, Behrens frei und dann hat er nochmal die Chance aufs 4:1 und meinte dann ja nach dem Spiel, okay, da hat man dann eben gesehen, dass ich 7 Wochen lang keine Abschlüsse trainiert habe. Aber ja, sei es drum, geschenkt bei 2 Vorlagen, oder?
Auf jeden Fall, aber halb geschenkt. Ich meine, es war klar, dass wir haben nur eine 2-Tore-Führung gehabt und der Killerinstinkt, den wir gebraucht hätten und auch der total verdient gewesen wäre, 4:1 zur Halbzeit wäre dem Spielverlauf nach wirklich verdient gewesen. Und ja, komischerweise, die Ballannahme war da schwach und das ist ja eigentlich eine Stärke von Ishak, dass er sehr, sehr gut mit Bälle annehmen und weiterverarbeiten kann. Und ja, also mit der Ballannahme hat er den effektiv einfach nicht mehr am Müller, der jetzt auch wirklich kein schlechter Torhüter ist, vorbeibringen können.
Nichtsdestotrotz. Ja, der ist bei der Ballannahme ist ihm der ein bisschen weit vom Fuß weggesprungen, aber ja. Das spricht halt auch wieder für Ishak. Er schafft es trotzdem noch, den Torabschluss zu machen.
Ja,
das stimmt. Andere Spieler, die wären da wahrscheinlich gar nicht mehr rangekommen oder hätten nicht energisch genug nachgesetzt. Und ja, er war nicht drin, aber ich glaube, da hat er draus gelernt und das hat ihn noch ein bisschen mehr angeheizt. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob es nordbayern.de war, auch gelesen, das war für ihn auch so das Ding, dass er entgegen der Absprache nur eine Halbzeit zu spielen gerne in der zweiten Halbzeit nochmal gekommen wäre, aber der Trainer ihn dann sozusagen vorsorglich dann nochmal draußen gelassen hat, weil er gesagt hat, wir brauchen ihn für die restlichen 5 Spiele dann noch.
Ja, du hast es schon angesprochen, zur Halbzeit kam dann der Wechsel, Tobias Werner kam dann für Michael Ishak, darüber sprechen wir gleich. Lass uns nochmal über diese, ja, 15, beziehungsweise waren ja sogar mehr durch die 4 Minuten Nachspielzeit, waren es ja dann fast 20 Minuten oder waren es 20 Minuten zwischen dem 0:1 von Heidenheim und dann letzten Endes dem Halbzeitpfiff sprechen. Hat der erste FC Nürnberg dann in diesen Minuten tatsächlich das Gesicht gezeigt, das uns über weite Strecken der Saison so viel Freude bereitet hat und das seine, ja, Offensivklasse letzten Endes dann auch repräsentiert und die er einfach in den letzten Wochen hat vermissen lassen, Jakob?
Ich glaube, man kann sogar diskutieren, ob das einfach unsere besten 20 Minuten der ganzen Saison waren. Weil was uns ausgezeichnet hat über weite Teile der guten Phase der Saison, war ja auch eine wahnsinnige Kaltschnäuzigkeit. Wir hatten sehr, sehr viele Spiele, wo wir jetzt aus 4 Tore aus 6 Chancen oder 3 Tore aus 6 Chancen gemacht haben. Und das ist uns durch den Ausfall von Ishak verloren gegangen. Und eine Phase, wo wir in 3 Tore in knapp 20 Minuten, also 3 Tore in 7 Minuten, aber eigentlich auch diese Fülle an Chancen in der kurzen Zeit rausgespielt haben. Ich glaube, da hat man nicht viele in der Saison. Und 3 Tore und ich glaube 600-prozentige Chancen oder sehr gute Chancen in 20 Minuten, das ist schon, also, so mit der Zunge schnalzen. Das war das rote Ballett.
Nicht das Schwarze war es am
stimmt,
Samstag.
Stimmt. Nichtsdestotrotz scheint es den Hallo-Wach-Effekt erst gegeben zu haben, als eben der Rückstand kam, Markus. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube dir, bis zu dem Zeitpunkt wollten sie halt sehen, erstmal am Anfang ein bisschen sicher hinten stehen, langsam den Ballbesitz weiter nach oben bringen und dann geduldig zu spielen, so wie wir es halt schon oft gemacht haben in dieser Saison. Aber durch das 0-1 sind sie dann halt mehr oder minder gezwungen worden, einfach ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Und das hat sich dann auch effektiv ausgezahlt. Es hätte natürlich auch anders laufen können, dass man mehr ins Risiko geht, vorne die Bälle verliert oder nicht festmachen kann und sich dann auskontern lässt. Und dann passiert halt aus so einem 0-1 auch mal schnell 0-2 oder 0-3. Und ja, wir haben es aber vorne richtig gut gespielt, haben die Bälle sind angekommen, die sind sehr stark verwertet worden, es waren keine Ballverluste dann da und deswegen kann ich Jakob nur zustimmen. Also ich glaube auch, dass das so mit die besten 20 Minuten in dieser Saison bislang waren.
Gut, dann lasst uns in die zweite Halbzeit reingehen, denn da war es dann ein etwas anderes Spiel. Es war direkt erstmal so, dass nicht viele Minuten gespielt waren, 6,5, 7 an der Zahl waren es und dann traf Dovedan, der ausgerechnet eben für Steurer gekommen ist, nach einem, und da müssen wir glaube ich dann nicht groß diskutieren, durchaus Patzer von Bredlo, der da unter der Flanke durchsegelt zum 2-3 und dann, ja, wurde das Spiel eben auf einmal nochmal ein anderes, Jakob.
Also da hat man gemerkt, dass uns ein körperlicher Spieler vorne fehlt. Ich hätte mir, und das konterkariert, was ich in den letzten Podcasts immer gesagt habe, ich hätte Werner eigentlich fast schon von Anfang an erwartet, weil ich so das kämpferische Element in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hat. Ich finde das richtig, dass er eingewechselt wurde. Obwohl Stefaniak ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hätte ich ihn für Stefaniak gebracht. Er ist einfach, er ist ein Kämpfer, er arbeitet sehr gut nach hinten, aber es fehlt da, und das hat man direkt gesehen, es fehlt die Anspielstation vorne. Und Heidenheim ist wirklich gut aus der Pause gekommen. Die hatten ein paar so Halbchancen und aus einer Ecke raus der zweite Ball, ja, das war ein bisschen unglücklich. Der Behrens hat eigentlich Feig erst gut geblockt. Und dann kommt der Valentini zu spät und Bredlo hat, ähnlich wie beim Gegentor gegen Dresden, macht zwei Schritte raus und ich dachte, er hätte den Ball berühren können und zieht die Hände weg. Und es gefällt mir nicht gut beim Torhüter, der muss aggressiv sein, der muss, wenn der Ball irgendwie zu berühren ist durch ihn, muss er den Ball berühren. Also da gibt es einfach nichts. Auch wenn er glaubt, dass da keiner steht und der Ball ins Aus geht, ich weiß nicht, was er da gedacht hat, aber am Fernseher hat es so ausgesehen, als hätte er wirklich die Hände weggezogen. Und das ist ein Lerneffekt, den muss er machen.
Also ich hab so den Eindruck, er wollte den Ball fangen, hat mittendrin gemerkt, dass er nicht rankommt und hat dann, wie du schon sagtest, glaube ich, irgendwie zurückgezogen, weil er Angst gehabt hat, er legt ihn sich selber ins Netz. Ja, sein Vorgänger oder Vorvorgänger Raphael Schäfer hätte da mal wieder die Faust Gottes ausgepackt und hätte das Ding einfach weggefaustet und vorbei wäre es gewesen. Ne? Ja, also im Moment macht er halt einen sehr, sehr stark verunsicherten Eindruck, hat sich in dieser Szene dann auch eben dann entsprechend auch für den Gegner ausgezahlt. Und ja, also hat mir nicht gut gefallen, wie er da agiert hat.
Findest du wirklich, dass er einen verunsicherten Eindruck macht? Weil ich finde gerade eine Stärke von ihm war, dass er bei schlechten Aktionen, bei Fehlern Ruhe ausgestrahlt hat und erst nach diesem Gegentor, das wirklich eindeutig sein Fehler war, mit dem 1-0 im Rücken, wo er mit Sicherheit selbstkritisch gedacht hat, den hätte er haben müssen. Erst da hat er aus meiner Sicht erst da angefangen, so ein bisschen zu flattern und die ganzen Abschläge und so weiter ins Auszukicken.
Also es waren schon in der ersten Halbzeit bestimmt 2 oder 3 Abschläge wieder dabei, die im Seitenaus gelandet sind. Okay. Das sind auch zum Beispiel die Situationen, die finde ich eigentlich viel schlimmer, als wenn er mal bei einer Szene jetzt bei so einer Flanke unten durchläuft. Weil uns geht da zum einen Zeit verloren, zum anderen ja, es bringt einfach Unruhe rein, wenn von 10 Abschlägen 4 ins Aus gehen, ne? Und das ist halt was, ich weiß nicht, aber das kann man trainieren, glaube ich.
Und das war ja auch seine Stärke eigentlich. Siehst ja, dass er gut kicken kann.
Ja, aber seine Abschläge waren von Beginn an. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Doch, doch, doch.
Also schon immer sind extrem viele im Seitenaus gelandet. Jetzt nicht so viel wie in den letzten 2-3 Wochen. Aber es war eigentlich vom ersten Spiel an, wo er drin war, ist mir das eigentlich aufgefallen.
Ich fand, um da mal noch kurz einzuhaken bei dieser Thematik Spieleröffnung oder Abschlag, ich fand es gegen Dresden bezeichnend, dass nicht mal unbedingt, wo der Ball hinging, das große Problem war, sondern die Art und Weise, wie er den Ball dahin gespielt hat. Es gab gegen Dresden 2-3 Situationen, wo der Ball eigentlich perfekt auf Valentini kommt, aber so viel Trall hat, dass scheißegal ist, wie der mit dem Kopf da rankommt, dass der Ball nur ins Ausgehen kann.
Mhm. Ja, also es ist ein bisschen seltsam, weil er hatte den Ruf, dass er eben gerade im Fußballerischen und in der Spieleröffnung seine Stärken hat. Und ich kann es ihm nachsehen, dass er in der Strafraumbeherrschung Fehler macht. Ich finde, das sind auch ähnliche Fehler, ich glaube, die man trainieren kann. Aber die Aktionen, er hatte dann wieder einen super Abschlag kurz vor Schluss. Ich glaube, der kann das, und vielleicht muss ich da Markus dann im Nachhinein doch recht geben. Vielleicht liegt es wirklich mit, also er strahlt ja wirklich Ruhe aus. Also man sieht es ihm jetzt nicht am Minenspiel an, oder er macht auch im klassischen Torwartspiel, macht er viele Sachen gut, obwohl er Fehler macht. Aber vielleicht ist genau das sein Ausdruck, Nervosität zu zeigen, dass er halt da flattert bei solchen Geschichten, wo man vielleicht ein bisschen nachdenken muss und nicht mit einer Reaktion den Ball von der Linie kratzt.
Ja, vielleicht eben das, was nicht reflexartig vonstatten geht, ja, sondern vom Kopf her kommt. Ja, durchaus ein Punkt, den man sicherlich so teilen kann. Wir sind heute irgendwie mit unserer Spieleranalyse irgendwie mitten im Spielgeschehen immer drin. Deswegen machen wir nochmal eine kleine Pause und widmen uns dann den verbliebenen noch fast 40 Spielminuten, in denen der erste FC Nürnberg auch so ein bisschen mit dem Schiedsrichter haderte.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg führte nach 52 Minuten nur noch mit 3-2, nachdem Dovedan nach einer Verkettung von Fehlern und vor allen Dingen nach einem Torwartpatzer von Bredlow dann den Anschlusstreffer für Heidenheim machte. Und Markus und Jakob sind immer noch zu Gast. Markus, es war dann so, dass in der Folge Nürnberg zwar nochmal relativ schnell eine Chance hatte, als ich meine Werner dann so ein bisschen so einen Möwaldschuss Nebenstor ablenkt, aber es dann eben auch so war, dass das Spiel immer mehr verflachte. Allerdings auch der Schiedsrichter, nämlich Johann Pfeiffer, einen gewissen Einfluss auf das Spielgeschehen nahm, wo der gemeine Clubfan dann doch gehadert hat.
Ja, es waren, es hat schon bei kleinen Szenen angefangen, dass Freistoßentscheidung oder Einwurfentscheidung irgendwie, also für mich war es offensichtlich, dass wir den Ballbesitz hätten haben müssen, selbst von weiter Entfernung. Und der Schiedsrichter hat es aber anders gesehen. Dann kam, ich glaube, in der 60. Minute war die Geschichte, wo Tobias Werner links am Strafraumeck an seinem Gegenspieler vorbei will. Und es war wirklich im entgegengesetzten Ende des Stadions. Und man hat gesehen, dass der Heidenheimer das Bein rausstreckt und Werner da drüber fällt. Ob er es jetzt nur freiwillig gerne angenommen hat oder überhaupt keine Chance hatte, diesen Bein auszuweichen, macht in meinen Augen eigentlich überhaupt spielt da gar keine Rolle, aber Schiedsrichter hat da in dem Fall dann für mich völlig unverständlicherweise auf Schwalbe entschieden und ihm dann sogar die gelbe Karte gezeigt. Ich habe es, wie gesagt, im Fernsehen jetzt noch nicht wieder gesehen, aber ich glaube, meine Wahrnehmung im Stadion war da eigentlich recht gut.
Jakob, der Kicker schrieb, gelb für Werner wegen vermeintlicher Schwalbe im Strafraum war falsch. Das bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass es ein Elfmeter war. Wie hast du die Situation am TV gesehen?
Ich habe im ersten Moment gelacht über den Versuch von Werner, den Elfer rauszuholen und habe die gelbe Karte erst richtig empfunden. Wobei man dann in der Wiederholung klar gesehen hat, dass er natürlich, der wird getroffen. Also 100% gelb falsch. Wir können ja dank dieser wunderbaren Gerichtsbarkeit, die jetzt eröffnet wurde, können wir die aberkennen lassen. Verzeihung. Ja, aber ich fand, das war, wir reden von einer halben Stunde. Entschuldigung, ich muss anders anfangen. Ich fand den Schiedsrichter bemerkenswert stark in der ersten Halbzeit und bemerkenswert schlecht in der zweiten.
Der hat kann viel, ich dir absolut nur zustimmen. Also in der ersten Halbzeit oder zum Halbzeitpfiff war ich auch noch der Meinung, das war eigentlich das erste Mal seit langem wieder ein richtig guter Schiri, der durch nichts aufgefallen ist. Das Spiel ist gelaufen, trotz vieler Verletzungsunterbrechungen. Aber der Schiedsrichter ist überhaupt nicht rausgestochen. Und das ist eigentlich das beste Zeichen, was ein Schiedsrichter geben kann.
Ja. Und wir hatten das Spiel eigentlich zwischen der 52., wo das Tor gefallen ist, und der 83., wo es dann die erste Chance wieder für Heidenheim gab, sehr, sehr gut im Griff. Viel auch mit kleinen Fouls. Das ist ja eine legitime Art des Zeitspiels, dass man den Spielfluss rausnimmt. Ihr seid ein bisschen drüber gegangen, gerade über die Chance in der 56. Der Werner, das war die zweite Chance. Die erste war ja, wo Behrens so dribbelt, nach innen gedribbelt ist und abgezogen hat mit links. Das war schon eine saustarke Aktion und eine Riesenchance. Danach war eben diese Aktion, also ich habe keinen Elfmeter gesehen, aber man kann ihm pfeifen.
Okay, also auf jeden Fall nicht gelb, da scheinen sich alle einig zu sein, ob dann Elfmeter oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Es ging aber dann eben ja weiter. Du hast gemeint, der erste FC Nürnberg hatte das Spiel eben weitestgehend im Griff, ließ keine Chancen von Heidenheim zu, wurde eben aber auch scheinbar selber nicht so richtig gefährlich. Und dann, ja, war es in der 77. Minute, da ja war es dann wohl erneut sehr wohlwollend von Herrn Pfeiffer. Da gab es wohl ein Handspiel von Thiel im Strafraum, das dann als unabsichtlich zu werten war. Strittig, schrieb der Kicker Markus. Wie hast du es vom anderen Ende des Stadions aus gesehen?
Also es waren ja Berührungen des Balls mit der Hand. Die erste, das war aus kurzer Distanz angeschossen, dass er da weiterlaufen lässt. Also völlig legitim, das kann man eigentlich nicht pfeifen. Aber die zweite Szene, da geht der Arm wirklich völlig absichtlich raus. Das hat mich schon fast an die Reklamationsaktion damals von Enrico Valentini, ich glaube gegen Bochum war das erinnert. Und er geht einfach mit der Hand zum Ball und also wie ich da dann nicht auf Elfmeter entscheiden kann, ich verstehe es bis heute nicht.
Jakob, verstehst also ganz du ehrlich, es denn?
Nein, also ehrlich gesagt, ich finde auch nicht, dass die erste Aktion, war wieder übrigens eine starke Ecke von Valentini, Marc Reiter köpft den Glatzel an. Der Glatzel, das wird in der Bundesliga, ist es gepfiffen worden schon. Der springt nach oben, holt Schwung mit dem Arm. Ich finde auch, ich bin bei Markus, das ist kein Elfmeter, aber der ist schon mal gepfiffen worden. Aber die zweite Aktion, das ist Hohn. Also da frage ich mich wirklich, wo der Linienrichter ist. Weil das eventuell der Schiedsrichter nicht sieht, weil der Ball auf der anderen Seite vom Körper ist. Okay. Wie er mir dann erklärt, warum der Ball abgefälscht wird, auch wenn er die Hand nicht sieht, mit welchem Körperteil sollte denn abgefälscht werden auf der Höhe? Das ist einfach, ich meine, das ist einen halben Meter vom Körper entfernt gewesen. Das ist ein hundertprozentige Hand, und es war mit absoluter Sicherheit auch die beste Flanke, die Marc Reiter in seiner kompletten Karriere gespielt hat, und das finde ich sehr schade, dass das nicht belohnt worden ist.
Muss er es vielleicht dann so ein bisschen wie Dave Bultruis machen, als ihm einst sein Tor aberkannt wurde? Einfach nochmal, Irgendwann klappt's nochmal. ja, es stand auf jeden Fall dann nach wie vor eben nicht 4-2, weil es keinen Elfmeter gab. Und so gab es dann die Chance, ja, letzten Endes für Heidenheim doch noch das Spiel womöglich auszugleichen. Und es gab vor allem die Chance für Fabian Bredlow mittels Reflex sein Torwartspiel unter Beweis zu stellen, Markus.
Darf ich noch ganz kurz einhaken?
Ja, natürlich.
Also nur die Ecke, die es dann gab nach dem Handspiel, die war auch wieder richtig gut. Da hat Behrens knapp drüber geköpft. Und 3 Minuten vorher ist Eras ausgewechselt worden für Petrak. Absolut zu Recht. Also ich weiß nicht, wie du das im Stadion gesehen hast, Markus, aber ich bin großer Fan von Eras und habe mich gewundert, warum er in den letzten Wochen so kritisch gesehen geworden ist. Ich fand ihn gegen Dresden schon nicht gut und in dem Spiel fand ich ihn auffallend schlecht.
Also gegen Dresden kann ich jetzt nicht sagen, aber mir ist eigentlich auch schon die ganzen letzten Wochen aufgefallen, dass ihm so ein bisschen diese Präsenz fehlt. Allein die Körpersprache, die erinnert mich im Moment eher so an Jens Hegeler zu seinen FCN-Zeiten, so diese hängenden Schultern und ja, entweder ist er überspielt oder ihm fehlt einfach im Moment mal so ein bisschen der Kick, dass er jetzt vielleicht irgendwann mal, ich meine, früher hat er auch mal so aus 20, 25 Metern einfach mal abgezogen und dabei auch das Tor getroffen und das sind alles so Sachen, die er sich im Moment nicht traut und ja, es kommen auch keine Pässe in die Tiefe von ihm. Also ich fanden die ganze letzte Zeit auch schon nicht gut und die Auswechslung, dass er Kölner dann Petrak gebracht hat, war eigentlich nur legitim.
Ich finde vor allem das Zweikampfverhalten ist furchtbar. Ich finde, die Pässe sind das, was man ihm noch zugute rechnen kann, weil die kommen meistens an und er spielt inzwischen nicht nur seitlich oder nach hinten, sondern auch mal nach vorn. Aber das Zweikampfverhalten, der Typ ist 1,96 und lässt sich wegschieben. Das ist für mich unverständlich.
Hat aber trotzdem noch eine Zweikampfquote von 73% gehabt. Also das, ich war selber erstaunt, weil gefühlt...
Fake News.
Weil gefühlt hat er nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe gewonnen, aber ich habe jetzt hier beim Kicker auch geguckt, Zweikampfquote 73%, also hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Darf ich Michael Beauchamp dann zitieren, der mal in einem Spiel 80% Zweikampfquote, der hat nur 4 Zweikämpfe verloren hat und der Club hat 0-4 verloren, durch genau diese 4 verlorenen Zweikämpfe.
Tja, unverhofft kommt oft oder so. Vielleicht noch ganz kurz, ich habe jetzt zwar Eras logischerweise nicht gegen Heidenheim gesehen, aber ich glaube, der Punkt überspielt ist, glaube ich, ein durchaus legitimer oder einer, der einen guten Erklärungsansatz liefert, wenn ich an die letzten Wochen denke. Denn immer dann, wenn er gedanklich schnell sein musste, und das ist ja in Zweikämpfen oftmals viel wichtiger als bei irgendeinem Pass, wo du am Ende noch ja 30 Sekunden überlegen kannst, wo spiele ich ihn eigentlich hin. Da hatte ich den Eindruck, da braucht er einfach zu lange. Und wenn man bedenkt, wie lange Patrick Eras weg war und wie viele Spiele er jetzt dann letzten Endes doch gemacht hat, ist es vielleicht auch nur menschlich, dass ihm da aktuell so ein bisschen ja die Pumpe geht, dass er da einfach nicht auf der Höhe des Geschehens ist. Umso besser, dass André Petrak, und das muss man ja auch sagen, nach allem, was ich gelesen habe, in dieser Viertelstunde, in den 20 Minuten, die er dann zum Einsatz kam, seine Sache sehr ordentlich gemacht hat, Jakob.
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht gehört.
Ich habe gesagt, umso besser, dass André Petrak dann ja seine Sache sehr ordentlich gemacht hat, als er für Patrick Eras kam, wenn der schon aktuell keine gute Form hat.
Das stimmt. Freut mich auch für Petrak, weil ich glaube, dass er im Training sich toll präsentiert und deswegen auch immer wieder sich Chancen verdient. Aber also in der 83. Minute, in der Heidenheim so ein bisschen seine Schlussoffensive eingeleitet hat, ist er auch direkt mal unterm Ball durchgesprungen. Da kommt dann Schnatterer an Ball und schießt aus 16 Meter oder vom 16er seitlich. Und Bredlow schaut ein bisschen komisch aus, aber er bringt den Körper hinterm Ball und patscht ihn so ein bisschen zur Ecke. Schaut komisch aus. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen von der Körperlichkeit her wieder Neuer, der auch manchmal ein bisschen seltsam ausschaut, wie er was macht, aber solange er ihn hält, ist mir das ehrlich gesagt egal.
Ja, von mir aus darf er auch aussehen wie ein Flamingo dabei. Also das ist mir alles relativ gleich, solange es am Ende funktioniert. So, jetzt lasst uns mal zu dieser Schlussoffensive kommen, dass wir irgendwann einen Haken an diese 98 Minuten machen, denn so viele waren es ja dann am Ende durch 2x4 Minuten Nachspielzeit. Markus, es war dann durchaus so, dass Heidenheim noch zwei richtig gute Chancen hatten und da war dann Fabian Pretlo eben zur Stelle.
Ja, und das eine war, glaube ich, dieser Freistoß vom Feig, den er Richtung von Bredlo aus gesehen ins linke obere Eck dann noch mitgebracht hat. Und was er wirklich dann absolut super dann aus dem Winkel dann noch rausgefischt hat. Also da muss man schon sagen, da hat man schon gesehen, dass er echt ein guter Keeper ist. Ich weiß nicht, davor war glaube ich aber auch noch mal eine Szene, oder?
Yep. 84. Da ist der Glatzel an den Ball gekommen. Der ist groß, aber da waren, ich glaube, 6 Nürnberger, gefühlt 6 Millionen Nürnberger um ihn rum gestanden. Und der hat alle ausgespielt, tunnelte Mühl links im Strafraum und schießt aus spitzen Winkel zum Glück hoch. Und den hat der Bredlo dann zur Ecke abgewehrt. Also das war die Geschichte, eine gute Aktion, ja. Aber auch für mich unverständlich. Es steht 3-2. Wir haben alles im Griff, wirklich keine Chance eigentlich bis dahin zugelassen, bis auf den Distanzschuss eine Minute vorher. Und dann schauen 5, 6 Defensivspieler, der Typ ist 2 Meter groß, beim Schwanzeln zu. Also da habe ich befürchtet, dass das Ding noch aus der Hand gegeben wird. Weil das ist Verhalten, das haben wir gegen Fürth im Zweikampfverhalten so gesehen. Zum Teil auch in den Spielen danach. Das ist für mich unverständlich, weil zur Not ein taktisches Foul, aber Entschuldigung, von dem Glatzel lasse ich mich nicht auf den Bierdeckel austanzen. Das geht einfach nicht.
Ja, du merkst halt trotz allem, dass die 5 sieglosen Spiele an der Mannschaft nicht ganz spurlos vorbeigegangen sind. Die haben dann, du hast es richtig gehend gemerkt, die haben dann auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt, so, oh scheiße, können wir jetzt die Serie jetzt wirklich beenden und dann kommen auch so die Selbstzweifel, dann kommt Heidenheim immer mehr auf, dann wirst du nervös und ja, wenn wir aus den letzten 5 Spielen 15 Punkte gehabt hätten, dann wäre das auch von der Körpersprache her ganz anders gewesen und dann hätten sie, glaube ich, eher noch 4-2-5-2 oben drauf gehaut, als dass Heidenheim da nochmal gefährlich rangekommen wäre. Aber das ist halt so, dieses sogenannte Momentum, was man dann hat, was dann die Beine und die Füße dann einfach richtig schwer macht.
Wobei ja dann das Lob von Kölner, also nochmal in einem anderen Licht erscheint, dass die Fans über 90 Minuten so tolle Stimmung gemacht haben. Ich habe das jetzt am Fernseher nicht so mitbekommen, weil klingt der Support von den Clubfans eigentlich immer gut. Du warst im Stadion, da macht es natürlich, wenn du ein bisschen unsicher bist, macht natürlich so viel Support dann schon viel aus. War das wirklich so überragend oder war das so ein bisschen Lob, damit sie in den nächsten zwei Heimspielen auch nochmal richtig auf dem Terz hauen?
Also ich hatte so den Eindruck, ich meine klar, Block 7 bis 11, die haben immer so ihren durchgehenden Singsang, der ja nicht sonderlich situationsabhängig ist. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass so aus den anderen Blöcken, so 1 bis 5, dass da schon sehr viele Sprechchöre auch kamen und die Mannschaft angefeuert wurde und so weiter. Also fand ich schon auch, dass es mehr war als sonst.
Ja, dann hoffen wir doch, dass das dann in den verbleibenden beiden Heimspielen gegen Braunschweig und gegen Düsseldorf auch dann den gewünschten Effekt hat und am Ende Nürnberg da auch jeweils 3 Punkte davonträgt, denn dann sieht's ganz gut aus. Ich hatte es eingangs angesprochen, der erste FC Nürnberg ist der Gewinner des Spieltags. Kiel spielt nur unentschieden, mal wieder, muss man sagen, gegen Darmstadt. Kiel jetzt aus den letzten 16 Spielen nur 2 Siege geholt, auch nur 3 Spiele verloren, aber unfassbare 11-mal unentschieden gespielt. Düsseldorf verliert sogar und insofern macht der erste FC Nürnberg einen großen Satz in Richtung Aufstieg, der zwar von keinem irgendwie so richtig offensiv propagiert wird, aber dann ja doch für alle das Ziel sein muss und auch ist. Wir wollen uns gleich noch, nachdem wir jetzt, glaube ich, die ausführlichste Spielbesprechung in der Total Beklubbt-Geschichte hinter uns haben, mal noch dieser kuriosen Spielplansituation widmen, die uns die DFL beschert hat. Es sind noch 5 Spieltage zu spielen. Die ersten 4 Mannschaften, Ingolstadt, Kiel, Nürnberg und Düsseldorf, treffen allesamt noch untereinander aufeinander. Und damit ist jede Menge Spannung für die letzten Spiele garantiert. Nürnbergs nächster Gegner ist dann eben auch direkt Ingolstadt. Man kann einen weiteren Sprung machen bezüglich dem Vorsprung auf Platz 4, der ja jetzt schon relativ komfortabel ist. Und damit beschäftigen wir uns gleich hier auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg hat seine Durststrecke beendet und, wie gerade schon angesprochen, seine Position im Kampf um den Aufstieg am letzten Spieltag verbessert. Aber noch ist nicht alles Gold, was glänzt, denn der Spielplan hält eine Kuriosität für uns bereit und lässt die ersten 4 Mannschaften noch aufeinandertreffen und das an nur noch 5 Spieltagen. Der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg, das ist der FC Ingolstadt und damit der Viertplatzierte. Aktuell, Markus, sind es 9 Punkte Vorsprung auf Ingolstadt und wenn die Statistik mal ausnahmsweise für den Club spricht, dann haben wir ja eigentlich wenig zu befürchten, denn dann gibt's sowieso höchstens ein Unentschieden, denn der Tabellenvierte hat, glaube ich, seit dem 15. Spieltag nicht mehr gewonnen. Und das ist ja einer der Gründe dafür, warum Kiel mit seiner seltsamen Bilanz, die ich ja gerade eben schon angesprochen hatte, von 11 Unentschieden in 16 Spielen überhaupt noch auf Platz 3 stehen kann. Insofern, ja, die Situation ist eng, aber bietet eben auch jede Menge Möglichkeiten für den 1. FC Nürnberg, sowohl nach oben als auch nach unten.
Ja, also wenn's optimal läuft, kannst du, wenn du aus diesen letzten 5 Spielen 2 Siege holst, könnten wir durch sein. Also theoretisch, dass du mit 56 Punkten den direkten Aufstieg klar machst, ist halt nun mal so eine Folge aus der Tatsache, dass der 16. Heidenheim gerade mal 6 Punkte weniger hat als der 6. Und da geht's also, so eng habe ich es noch nie erlebt, dass es irgendwo, ob erste, zweite oder dritte Liga, das ist schon echt extrem. Und deswegen macht das Ganze auch jetzt so von der Dramaturgie her dann eben schön, dass die 4 Erstplatzierten im Moment da gegeneinander jetzt alle noch antreten. Da kann es noch ziemlich viel Verschiebungen geben. Und also zum einen, wenn es aber anders, dann können sie sich auch 2 Teams also da relativ leicht absetzen und vielleicht schon am übernächsten Spieltag sozusagen den großen Schritt tun. Und ich glaube, wenn's optimal läuft, könnten wir, glaube ich, in Kiel den Aufstieg schon perfekt machen, oder?
Könnten wir das in Kiel? Ja, doch, könnten wir.
Können wir.
Was definitiv feststeht, das ist ja schon mal positiv, möchte man zumindest jetzt im Vorhinein meinen. Mal gucken, wie wir da nächste Woche darüber denken. Jakob, Nürnberg wird auf jeden Fall vor Kiel in das direkte Duell gehen. Und dann reicht eben im Zweifelsfall auch ein Unentschieden. Also die Situation ist, trotz dieser 5 Spiele ohne Sieg, durch dieses eine einzige Erfolgserlebnis gegen Heidenheim jetzt schon wieder eine sehr komfortable auch geworden.
Das ist wirklich Wahnsinn. Zum Spielplan, ist ja in der ersten Liga im Abstiegskampf genauso. In dem Jahr haben sie es irgendwie total gut erraten, dass am Schluss sehr viel brisante Mannschaften in brisanten Situationen aufeinandertreffen. Aber für mich entscheidend an der Spielplansetzung ist einfach nur, geht es für die gegnerische Mannschaft noch was in den letzten 5-6 Spielen oder nicht? Und das fehlt in dieser Saison einfach komplett, dass man 6-7 Spieltage vor Schluss gegen Mannschaften spielt, die so im Mittelfeld stehen, dass nach oben, nach unten nichts mehr geht. Wir können immer noch absteigen, theoretisch. Also ich glaube nicht mehr direkt, aber Relegationsplatz ist immer noch möglich um Abstieg. Das muss man sich...
Ist nicht mehr. Nee, ist nicht mehr. Wir haben 16 Punkte Vorsprung. Wir sind nicht... Ja, übrigens, herzlichen Glückwunsch auch euch. Wir haben den Klassenerhalt geschafft.
Ja. Aber das siehst du vollkommen richtig. Vor 2 Wochen hat Düsseldorf Montagsspiel und ein Spätzle von mir, der Pauli-Fan ist, sagt, die sind durch, wenn sie heute gewinnen. Und ich habe die Tabelle geschaut und das stimmt. Die sind durch. Und dann verlieren sie 2 Spiele und auf einmal halte ich uns jetzt fast für gefestigter als Düsseldorf. Und Kiel hat ein ganz ekelhaftes Auswärtsspiel in Dresden. Das wird noch richtig interessant. Die sind auf, wenn man die komplette Rückrundentabelle anschaut, holen die noch, sie haben 5 oder 6 Punkte. Ich glaube jetzt nicht, dass 56 langen werden, oder geht es noch nicht davon aus, aber wir sind echt jetzt auf einmal mit einem Sieg in so einer tollen Situation. Ich habe aber Angst, immer Angst vor Derbys, und für Ingolstadt ist es ein Derby, für uns nicht. Das ist einfach eine blöde Situation. Ich glaube, wir haben mehr zu verlieren, aber Ingolstadt spielt auch wirklich schlecht momentan. Ich habe mir das Spiel in der Konferenz angeschaut. Also eigentlich darf da nichts passieren. Also mit passieren meine ich Niederlage.
Wisst ihr, was tatsächlich ja noch kurioser an diesem ganzen Spielplan ist? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Schwieriges Auswärtsspiel für Dynamo jetzt am 30. Gegen Dynamo am 30. Spieltag für Holstein Kiel. Gegen wen spielt Düsseldorf am 32. Spieltag? Richtig, gegen Dynamo Dresden, auswärts. Gegen wen spielt Düsseldorf dieses Wochenende? Richtig, Heidenheim. Und gegen wen spielen Kiel und Nürnberg noch? Richtig, beide gegen Eintracht Braunschweig. Also es sind auch noch mehr oder weniger die selben Restgegner, die in den anderen beiden Partien da auftauchen, unter den 3 erstgenannten oder unter den 3 Erstplatzierten in der 2. Bundesliga. Also es ist tatsächlich dann auch, man könnte quasi so eine Mini-Tabelle aus den letzten 5 Spieltagen machen und sagen, wer da die beste Form hat, hat es dann auch verdient aufzusteigen.
Das geht ja schon die ganze Zeit so, und wir waren ja immer jetzt schon für die Mannschaften der Auftakt in die schwierigen Wochen. Das hat auch fast jeder Trainer vor den Spielen gegen uns gesagt, dass jetzt gleich die schwierigen Wochen kommen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle. Und man sieht die Mannschaften wie jetzt Darmstadt, wie auch Dresden, wie davor Aue, die gegen uns wirklich nicht gut ausgesehen haben. Es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass Mannschaften 4 Spiele am Stück verlieren. Und wenn sie das erste Spiel verlieren, oder wenn wir als erste Mannschaft gegen die spielen, ich glaube, das ist ein Vorteil gewesen. Gerade zum Beispiel Darmstadt, wir haben uns über den Punktverlust, glaube ich, geärgert. Also, ich glaube, jeder Clubfan, weil das war eigentlich kein schlechtes Spiel von uns. Aber wenn sie halt danach nochmal unentschieden spielen und gegen Düsseldorf gewinnen, dann ist eigentlich alles wunderbar.
Ja, alles wunderbar. Es ist auf jeden Fall nicht bei der Fortuna. Du hast es angesprochen, gegen Darmstadt jetzt zuletzt verloren, jetzt gegen Bochum auch noch verloren. Jetzt kommt Heidenheim, und das muss man sagen, die Liga ist unfassbar eng. Aber die drohen jetzt tatsächlich, so eng das zwischen Platz 15 und Platz 4 ist, da liegen nämlich nur 4 Punkte dazwischen, die drohen jetzt tatsächlich auch noch den Anschluss zu verlieren an dieses völlig wahnsinnige Rennen davor. Also Heidenheim jetzt mit dem Rücken zur Wand, soll Nürnberg nur entgegenkommen, muss man ja auch so sagen. Aber lasst uns noch so ein bisschen auf das anstehende Spiel jetzt am kommenden Sonntag blicken, denn dann, du hast es angesprochen, ist Ingolstadt der Gastgeber, für die sicherlich das besonderere Spiel als für uns. Zumal Ingolstadt, wenn sie denn wirklich noch irgendwie in diesen Aufstiegskampf nochmal eingreifen wollen, eigentlich gewinnen müssen und auf den Stolperer von Kiel setzen sollten. Denn dann wären sie auf 2 Punkte dran und dann wird es da oben ganz verrückt. Auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, Jakob, Ingolstadt zuletzt auch nicht so mit der richtig berauschenden Form, hat jetzt zuletzt auch mehr schlecht als recht da abgeliefert, hat jetzt unentschieden gegen Arminia Bielefeld gespielt, hat mit Ach und Krach dann eben in Heidenheim gewonnen, hat ein völlig verrücktes Spiel zwar auch gegen Dynamo Dresden gewonnen, aber tut sich vor allen Dingen gegen die von ganz unten mitunter eben auch schwer, gegen Darmstadt, gegen Bochum, da sahen sie davor eben nicht gut aus. Ja, nichtsdestotrotz, Ingolstadt immer noch eine namhafte Truppe.
Ich finde, ganz schlecht zusammengestellte Mannschaft. Ich habe mich schon gefragt, was sie mit Kutschke wollen für den Preis, den sie ihn angeblich gekauft haben. Scholak als identischer Spieler, Lesciano hatten sie schon. Das sind Einzelspieler, die in der zweiten Liga durchaus was reißen können, aber das ist zu viel auf der gleichen Position. Dazu kommt mit Leitl ein unerfahrener Trainer, der mich zumindest jetzt nicht überzeugt. Sie haben einen sehr, sehr starken Zehner, dessen Name mir gerade entfallen ist.
Sonny Kittel.
Genau, Kittel. Mit 22 Scorerpunkten, 9 Tore, glaube ich, und 26. 14 Vorlagen, 23 Scorerpunkte. Also der wirklich eine Riesensaison spielt. Aber mir gefällt es nicht. Mir gefällt nicht, wie sie spielen. Ich sehe da keinen Plan. Ich finde, im Normalfall müssen wir die packen, aber die werden, wie schon im Hinspiel, mega heiß gegen uns sein. Und unbedingt, jetzt haben sie die Chance, nach einer relativ verkorksten Saison doch noch auf 6 Punkte an uns ranzukommen. Und ich glaube, wenn sie uns schlagen würden, dann können sie auch die letzten 4 Spiele gewinnen. Also ich finde, eine gewisse Gefahr lauert, aber wir hatten jetzt genau rechtzeitig unseren Euphorie-Push genauso mit der Ishak-Rückkehr. Und es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich halte aber auch unsere Mannschaft für auch individuell die beste Mannschaft in der Liga.
Ja, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Also ich gebe dir durchaus recht, das ist eine Mannschaft, die hat viele große Namen, ist aber sehr seltsam zusammengestellt. Aber du hast es auch angesprochen, Sonny Kittel ist jemand, Markus, den muss man auf dem Zettel haben.
Muss man definitiv. Wenn man sich's aber ein bisschen genauer anschaut, hat er seine, ich glaube, 2/3 seiner Scorerpunkte hat er alle vor dem Spiel in Nürnberg geholt gehabt. Also da war er wirklich überragend. In letzter Zeit hängt er ziemlich durch, wie eigentlich das restliche Team auch. Und ich sag mal, der Druck liegt jetzt eindeutig bei Ingolstadt, weil es ist für sie eigentlich die letzte Chance, da jetzt nochmal ranzuschmecken. Sie müssen gewinnen, sie müssen auch das Spiel machen. Sie als Heimmannschaft mit so einem namhaften Kader, namhaft sage ich jetzt auch, zusammengestellt, auch finde ich jetzt nicht sonderlich toll. Aber das könnte uns, glaube ich, entgegenkommen gegen Mannschaften, die Fußball spielen und auch das Spiel dann machen, haben wir eigentlich von Haus aus immer besser ausgesehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, bin aber recht positiv gestimmt eigentlich. Noch dazu kommt ja eben die Tatsache, der Tabellenvierte kann nicht gewinnen. Hoffen wir mal, dass das nicht so eine Serie ist, die dann ausgerechnet gegen uns wieder reißt.
Oh Gott, du hast es beschrien.
Ich klopfe hier ganz schnell 3-mal auf Holz.
Ich auch.
Ich wollte nämlich gerade noch sagen, du hast es angesprochen, du bist ganz guter Dinge. Ich muss ja ehrlich gestehen, in mir wächst jetzt auch schon wieder so eine Euphorie, wenn ich in mich selber reingehört habe nach dem Dresden-Spiel. Die Clubseele ist diese Saison so wankelmütig, weil das ständig so hin und her geht. Ach, es ist ein bisschen anstrengend. Wir wollen natürlich nichtsdestotrotz gleich noch tippen. Ansonsten schon mal der Hinweis, am Mittwochabend wird es dann das Gegnergespräch geben. Mal sehen, wie wankelmütig die Seele in Ingolstadt ist. Aber ja, allseits beliebt und allseits gefürchtet. Markus und Jakob, wie geht das Spiel denn gegen Ingolstadt am Sonntag dann aus?
Wir gewinnen auswärts dreckig 1-0.
Auswärts dreckig 1-0 nehme ich. Ich glaube, beim letzten Mal hat Jakob 7-0 getippt und dann haben wir irgendwie, ich glaube, verloren.
Ja, das tippe ich nicht nochmal. Das war das Bielefeld-Spiel. Wobei Bielefeld auch wirklich eine saugute Saison spielt, also die gefallen mir auch fußballerisch. Ich tippe 1-1, weil uns langt es und ich glaube, dann bleibt es auch bei 4 Punkten Vorsprung auf Kiel. Ich weiß nicht, ob wir, wenn es 1-1 steht, in den letzten 20 Minuten wirklich noch was nach vorne machen. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass Ishak 60 Minuten spielt. Und es ist immer einfacher, das erste Spiel nach einer Verletzung zu machen, als das zweite. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Ishak nochmal so auffällig agiert wie im letzten Spiel. Aber ich bin der Meinung, ich glaube nicht, dass wir verlieren. Ich glaube 1-1, damit können wir dann zufrieden sein.
Ja, Nock ist ja tatsächlich auch der Negativrekord für die wenigsten Punkte als Aufsteiger drin. 54 sind es. Mainz hält den damals als Dritter allerdings. Mal gucken, vielleicht schafft es Nürnberg ja tatsächlich, den zu brechen und aufzusteigen. Nein, Spaß beiseite. Wir wären, glaube ich, 59 oder sowas deutlich lieber. Schauen wir mal. Ich tippe natürlich 2-1 für Nürnberg. Wie sollte es anders sein?
Ach was.
Werde ich nicht mehr ändern. Kann eigentlich schon überall eingetragen werden. Also falls jemand die total beklubbte Tipptabelle beim Hören mitführt, dann kann er da schon überall 2-1 eintragen. Haben
wir überhaupt schon ein Spiel 2-1 gewonnen eigentlich in der Saison?
Oh, wir haben bestimmt schon irgendein Spiel 2-1 gewonnen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen, ob uns spontan eins einfällt. Wir haben auf jeden Fall Spiele 2-1 verloren. 2-1 gewonnen, 2-1. Wir haben 2-1 gegen Duisburg im DFB-Pokal gewonnen. Aber das, da habe ich, glaube ich, noch nicht mal 2-1 getippt. Wir haben...
Oh also Gott. Mir fällt keins ein.
2-1 gegen Dynamo Dresden im Hinspiel
gegen
gewonnen.
Gegen Dresden, ja.
Und das, das ist es dann, glaube ich, aber auch gewesen.
Zweimal 2-1 verloren.
Wir haben 2-1 verloren gegen Bielefeld.
Und gegen Ingolstadt.
Gegen Ingolstadt, ja.
Oh Gott, ja, der Fehler vom Kirschbaum.
Okay, haben wir alle 2-1 aufgearbeitet. Ich habe ja trotzdem dann immer mal noch so ein paar Tordifferenzpunkte mitnehmen können, so gegen Darmstadt und weiß der Geier gegen wen noch. Ich wollte mich auf jeden Fall noch bei euch bedanken. Vielen Dank, Jakob. Vielen Dank, Markus, dass ihr im Gegensatz zu mir unsere Spiele noch schaut und dann auch hier eine sinnvolle Expertise abgeben könnt und nicht nur wie ich doofe Fragen stellt. Ansonsten sei den Hörern natürlich noch ans Herz gelegt, unsere Facebook-Seite zu liken, uns bei Twitter zu folgen, den Podcast, sei es via iTunes oder via Podcatcher auf Android, zu abonnieren und dann, wie gesagt, auch am Mittwoch das Gegnergespräch einzuschalten. Ansonsten auch noch der Hinweis auf Live-Sport hier auf meinsportradio.de am Samstag und am Sonntag. Da gibt es Baseball, die Bundesliga hier. Mal sehen, ob wir da den ein oder anderen Strikeout dann hören dürfen. Auf jeden Fall hat der 1. FC Nürnberg gegen Ingolstadt quasi die Möglichkeit zum Strikeout. Sollte man 3 Punkte holen, wird man Ingolstadt wohl aus dem Aufstiegsrennen rausbefördern. Das war total bekloppt für diese Woche mit der Analyse. Am Mittwoch, wie gesagt, das Gegnergespräch. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.